Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die zentralen Transformationstreiber machen auch vor den Universitäten nicht Halt. Inwiefern verändern KI und Nachhaltigkeit, demografischer Wandel und geopolitische Umbrüche, Forschung, Lehre und Wissenstransfer? Das habe ich Professor Dr. Martin Paul gefragt, Rektor der Ruhr-Universität Bochum, die mit rund 40.000 Studierenden zu den Top 10 in Deutschland gehört. Eingangs bezieht Paul sehr dezidiert Stellung zu den Einschränkungen von Freiheit und Unabhängigkeit der Universitäten in den USA durch die Trump-Administration.
Und wenn man das mal versucht zu verstehen und auch zu abstrahieren, wird dort eigentlich ein Drehbuch gefolgt, wie man es aus autokratischen, ja man muss schon sagen faschistoiden Systemen kennt, indem man eine Gesellschaft entsprechend verändert und natürlich dort die üblichen Gegner versucht anzugehen. Und die üblichen Gegner sind zum Beispiel die freie Presse, aber eben auch die Universitäten. Universitäten sind Bastionen der Autonomie, eine der letzten, die es vielleicht gibt, und der freien Rede, des Miteinanders, auch der Diversität. Und das ist natürlich gerade diesen Leuten ein Dorn im Auge.
Ja, lieber Herr Paul, herzlich willkommen an der Ruhr-Universität Heimspiel. Heute sozusagen Paul zum Quadrat. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja Transformationsprozesse. Und heute würde ich mit Ihnen gern sprechen über den Wandel von Forschung, Lehre und natürlich auch Transfer an den Universitäten. Und es wird uns keiner verübeln. Wir schauen natürlich exemplarisch auch immer mal auf unsere Ruhr-Universität mit, für die, die es nicht wissen, 40.000 Studierenden unter den Top 10 in Deutschland. Bevor wir zu diesem Wandel kommen, möchte ich gerne eine Veränderung ansprechen, die aktuell viel Besorgnis hervorruft. Im Vorfeld habe ich ja mit Studierenden und auch Mitarbeitern gesprochen, was soll ich denn den Rektor eigentlich fragen? Und unisono stand ganz oben die Frage nach der Zukunft von Freiheit und Unabhängigkeit der Universität, gerade angesichts der aktuellen Vorgänge in den USA. Sie selbst haben zahlreiche Kontakte in die dortige Hochschulszene. Wie gefährlich ist der Angriff der Trump-Administration? Wie stark ist die Bedrohung von Meinungsfreiheit und Diversität tatsächlich?
Ja, also zunächst mal, Herr Paul, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Das ist ein wichtiges Thema, das natürlich nicht nur den Studierenden, sondern auch uns im Rektorat und auch in allen Universitäten in Deutschland Kopfzerbrechen bereitet. Es gibt darüber hinaus, Sie haben ja schon gesagt, ich war lange in den USA, habe lange in Harvard gearbeitet, habe noch eine andere Komponente. Ich bin nämlich der einzige Deutsche in meiner Familie. Meine Frau und meine beiden Kinder sind auch Amerikaner. Ah, ja. Und da gibt es auch am Familientisch viele Gespräche, auch weil mein Sohn gerade in den USA studiert. Ah. Also insofern ist das eine sehr beängstigende Entwicklung, die eigentlich keiner vorhergesehen hat. Und wenn man das mal versucht zu verstehen und auch zu abstrahieren, wird dort eigentlich ein Drehbuch gefolgt, wie man es aus autokratischen, ja man muss schon sagen faschistoiden Systemen kennt, indem man eine Gesellschaft entsprechend verändert und natürlich dort die üblichen Gegner versucht anzugehen. Und die üblichen Gegner sind zum Beispiel die freie Presse, aber eben auch die Universitäten. Universitäten sind Bastionen der Autonomie, eine der letzten, die es vielleicht gibt, und der freien Rede, des Miteinanders, auch der Diversität. Und das ist natürlich gerade diesen Leuten ein Dorn im Auge. Und deswegen werden die ganz gezielt attackiert. Ich war gerade vor 3 Wochen in Boston auf einem Kongress, GAIN, German Academic International Network, wo man versucht, Menschen wieder nach Deutschland zurückzuholen. In der Vergangenheit waren das vor allem Deutsche, die dort arbeiten. Ja, aber jetzt waren auch viele Amerikaner und Amerikanerinnen da. Und das ist, glaube ich, das sehr erschreckend ist. Ich habe dort zum Beispiel mit einer Kollegin gesprochen, die Diversitätsforschung und Forschung über faschistische Theorien macht, die ist quasi arbeitslos. Die hat zwar noch ihre Anstellung, aber die kriegt keine Grants mehr. Und die sucht zum Beispiel, ich muss hier weg, nicht? Und ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass es natürlich auch in Europa und in Deutschland Strömungen gibt, die auch die Universitäten als Gegner ausmachen. Und was wir, glaube ich, tun müssen, um dem entgegenzutreten, ist eben eine mehr aktivere Rolle auch in der Gesellschaft spielen, zum Beispiel erklären, was Wissenschaft ist, nicht sozusagen uns in die Elitenecke stellen lassen. Und das, denke ich, ist auch etwas, was wir aktiv tun müssen.
Auch auf den Rang der Wissenschaft, da kommen wir vielleicht nochmal, speziell auch nach Corona. Aber vielleicht nochmal konkret, was können Sie im Rektorat in Bochum exemplarisch dafür tun, um diskriminierende Äußerungen aller Art und auch Versuche der politischen Einmischung, die es ja immer wieder gibt, zu verhindern?
Ja, also da sind wir natürlich sehr froh, dass wir mit einem Brutrektorat für Diversität, Inklusion und Talententwicklung ja genau hier ansetzen. Wir haben also präventiv, wenn ich so sagen darf, ja viele Dinge schon getan, eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet, Diversitätsbeauftragte ernannt. Und wir sehen praktisch, wenn Sie über die Universitätsbrücke kommen, da steht ja rechts am Musischen Zentrum dieser Kodex für Vielfalt und Toleranz. Das ist sozusagen der Kontext, in dem wir agieren, nicht? Wir glauben, wir müssen einen Rahmen setzen, der ist natürlich gerade erlaubt, auch divergente Meinungen auszudrücken, zu diskutieren, aber es gibt eben auch Grenzen. Mhm. Und wenn die überschritten werden, dann greifen wir auch ein. Sie wissen ja, dass es jetzt einige Vorfälle in GA gab, das haben wir auch zum Anlass genommen, auch uns dort vor die zu stellen, die bedroht wurden. Und deswegen müssen wir da eben sehr wachsam sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass wir, glaube ich, auch als Universität Veranstaltungen anbieten müssen, Räume schaffen müssen für Diskussionen mit Respekt und Verständnis, wo auch unterschiedliche Meinungen diskutiert werden. Mhm. Man darf sich eben nicht verstecken.
Ja. Und wenn Sie gesagt haben, einige Wissenschaftler kehren den USA den Rücken, ist Deutschland auch ein attraktives Zielland für manche?
Für manche sicher. Also es ist generell so, es ist noch nicht jetzt der Tsunami von Menschen aus den USA, die sich hier bewerben. Ich persönlich glaube, es gibt ja in anderthalb Jahren die sogenannten Midterm Elections. Das heißt, dort wird nochmal ein Teil des Senats und des Abgeordneten gewählt. Ich denke, und ich habe auch mit einigen amerikanischen KollegInnen gesprochen, das wartet man ab, ob da das Pendel wieder anders gedreht wird. Mhm. Denn Sie müssen ja bedenken, da gibt's Leute, die haben dort Familie, Haus, Tenure. Das ist eine große Entscheidung, in ein Land zu ziehen mit einer anderen Sprache. Ne? Aber ich glaube, wenn diese Midterms und die heutige Regierung tut ja alles, um auch das Wahlsystem entsprechend zu beeinflussen, wenn dort die heutige Regierung ohne Blessuren aus dieser Wahl kommt, dann glaube ich, werden wir eine solche Bewegung sehen. Ich habe das in Maastricht beobachtet mit Brexit. Da hat man erstmal abgewartet, wie das sich im Land entwickelt. Und nach einem Jahr kamen dann viele und haben sich beworben. Das erwarte ich auch hier.
Dann lassen Sie uns auf das Thema Wandel kommen, über den wir eigentlich sprechen wollen, und mal mit der Forschung beginnen. Nicht, weil er wichtiger wäre als zum Beispiel die Lehre, aber weil viele unserer Hörer ja auch gehört haben vom Wettbewerb in der Exzellenzinitiative. Können Sie bitte noch mal so ein bisschen erläutern, was hinter der Initiative steckt und warum sie auch für uns von einer großen Bedeutung ist?
Ja, klar. Die Exzellenzinitiative gibt es ja schon anderthalb Jahrzehnte oder 20 Jahre. Und die ist damals begonnen worden, um in Deutschland Universitäten die Möglichkeit geben, sich zu diversifizieren. Nicht? Also Deutschland hat immer den Ruf, egal wo man ist, alles so etwa gleich, und hat gesagt, wir wollen dort, wo wirklich, man würde sagen, World-Class Research passiert, dass man dort auch kritische Masse bildet und sich in einem kompetitiven Wettbewerb darum bewirbt. Und da gibt es zwei Stufen. Die erste Stufe, früher war das noch gab es noch eine dritte, aber es gibt heute zwei Stufen. Zuerst das sogenannte Forschungscluster. Das sind keine Sonderforschungsbereiche, sondern das sind wirklich Exzellenz-Nester, muss man schon so sagen, wo so viel kritische Masse in einem Bereich ist, dass man wirklich auf Weltniveau spielt. Und in der zweiten Stufe können sich gesamte Universitäten bewerben für einen sogenannten Exzellenzleben. Und das Wort Exzellenz ist ja kein so einfaches Wort, nicht? Das
in Deutschland schon gar nicht.
Schon gar nicht. Und das klingt so ein bisschen wie Elite. Und eigentlich heißt ja dieser zweite Wettbewerb, der heißt Zukunftskonzept für Universitäten. Was sich darunter verbirgt, ist, was auf der Basis exzellenter Forschung eigentlich eine moderne Universität die sich auch in der Welt behaupten kann.
Also Gesamtuniversität.
Gesamtuniversität.
Nicht nur diese Nester.
Richtig, ne? Die Nester zuerst und dann, wenn man genug Nester hat, dann muss man sozusagen ein Gesamtkonzept, ein Zukunftskonzept. Und das finde ich viel angenehmer als, ne, ich war ja früher in Berlin und als die Humboldt-Universität im zweiten Teil, in der zweiten Runde des Wettbewerbs dann Exzellenzuniversität wurde, haben die über den Hof so ein großes Banner gemacht, da stand drauf, wir sind Exzellent, so wie wir sind Papst. Ne? Das ist es eben nicht. Ne? Es ist nicht was für Hochglanzbroschüren, sondern es muss etwas sein. So. Und wir haben natürlich uns beworben, warum ist es wichtig? Weil ich glaube, dass die Ruhr-Universität Bochum, die ja mal als Reformuniversität gegründet wurde, eben so viele nicht nur exzellente Forschende hat, aber auch so einen gewissen Spirit, der sich, glaube ich, auch von der, sage ich mal, konventionellen Universität unterscheidet. Ja. Deswegen haben wir uns da auch beworben.
Ja. Und jetzt hat man sich aber nicht allein beworben, sondern in dieser Universitätsallianz Ruhr. Die kennt auch nicht jeder Hörer. Ja. Vielleicht da auch nochmal ein Wort dazu. Und was jetzt auch diese Research Alliance Ruhr sein soll.
Also, man muss ja so sich das so ein bisschen in konzentrischen Kreisen vorstellen. Ne? Man hat 2007... Da ging es gar nicht um Exzellenz. Hat man gesagt, hier gibt's drei große Universitäten, die eine ähnliche Gründungsgeschichte haben. Wir sind ja 60 dieses Jahr, die anderen sind etwas jünger.
Wir waren die erste, ja.
Ja, genau. Können die nicht zusammen mal auftreten, kritische Masse bilden? Es gibt ja in diesem im Ruhrgebiet immer die sogenannte Kirchturmdenken, wo jeder sein eigenes Ding macht. Da haben sich die Universitäten zusammengefunden. Und dann gab es 2021, war das Land Nordrhein-Westfalen so beeindruckt, dass die gesagt haben, das wollen wir weiter fördern und haben Mittel zur Verfügung gestellt, in erheblichem Maße, fast 50 Millionen Euro pro Jahr, um besondere Forschungsthemen, die es hier gibt, weiterzuentwickeln. Immer natürlich mit der Idee, irgendwann ist man damit auch im Exzellenzwettbewerb kompetitiv. Und das sind drei Universitäten, Duisburg-Essen, Dortmund und Bochum. Und jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Exzellenzwettbewerb. Ja. Um sozusagen als Exzellenzuniversitäten Antrag zu stellen, kann man das alleine tun? Oder als Verbund. Und wir sind eigentlich angetreten, wir wollen zu dritt ins Rennen gehen. Nur um zu dritt ins Rennen gehen, muss praktisch jede Universität einen dieser Forschungsnester positiv durchbringen, sozusagen. Und leider hat das die Universität Duisburg-Essen nicht geschafft. Und was wir also jetzt machen, weil wir nach wie vor überzeugt sind, dass wir viel zu bieten haben, haben wir jetzt einen Verbund gegründet, nur für diesen Exzellenzwettbewerb, zusammen mit der Technischen Universität Dortmund. Den nennen wir Innovation Lab Ruhr, wo wir sozusagen auf der Basis dieses großen Verbundes, auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben, zu zweit einen Antrag schreiben, um eben erhebliche weitere Mittel zu erhalten. Da geht es bis zu 30 Millionen Euro im Jahr. Aber wir machen das natürlich in enger Zusammenarbeit mit anderen Partnern hier im Ruhrgebiet. Natürlich mit der Universität Duisburg-Essen, aber auch mit dem Regionalverband Ruhr, mit den Max-Planck-Instituten.
RWI ist ja auch
RWI, stark. Genau. Aber das sind alles, wir müssen diesen Antrag jetzt zu zweit schreiben. Aber da sind wir gut dabei und es ist ein kompetitives Unterfangen. In 60 Tagen müssen wir abgeben, also bin sehr beschäftigt gerade.
Und das stört jetzt auch die Dreierallianz nicht. Manchmal könnte man ja meinen, das würde da vielleicht so ein bisschen Friktion reinbringen.
Ja, das ist eben das Schöne, weil es uns eben schon so lange gibt, haben wir das eben sehr offen besprochen. Und was wir jetzt gemacht haben, dass die Kollegin direkt, es gibt auch in dieser Universitätsallianz zu dritt eine Governance. Und wir haben jetzt eben gemeinsam uns abgesprochen, dass die Kollegin, die Rektorin der Universität Duisburg-Essen Sprecherin ist der großen Ambulanz, sage ich schon, ich bin Mediziner, Entschuldigung, der großen Allianz. Und aber wir zu zweit dann in diesen Wettbewerb gehen, aber wie gesagt, aufbauend aus dieser Dreiergruppe. Ne? Wir haben dann so ein Level Playing Field, das ist eigentlich einmalig in Deutschland, dass sich drei Universitäten so gut vertragen, auch wenn jetzt eine nicht jetzt weiter im Rennen ist, dass man trotzdem ein Konstrukt findet, wie man das, was wir jetzt zu zweit machen, auch allen zugutekommen zu lassen und vor allem im Ruhrgebiet.
Mhm. Mit welchen Themen will man in der Exzellenzinitiative punkten und die Mitarbeitenden, auch Studierende fragen, auch wenn das für so eine große Universität schwer ist, das im Detail immer zu erläutern, aber was sind denn so die großen Forschungsfelder, die Sie auch für die nächsten Jahre sehen, in denen man sich in der Zukunft auch besonders aufstellen will?
Ja, also dieser Antrag für diese Exzellenzuniversität, wenn ich es mal so nennen darf, dieses Zukunftsversetzer, das setzt an auf mehreren Stufen. Die Basis ist immer, dass man nochmal zeigen muss, dass man exzellente Forschung hat. Das heißt Exzellenzwettbewerb und nicht ganz gut Wettbewerb oder sonst was. Und deswegen muss man zunächst mal seine Forschungsschwerpunkte definieren. Und da haben wir halt jetzt mal die genommen, die auch gefördert werden in der einen oder anderen Vorgeschichte bei diesen Nestern, das ist zum Beispiel die IT-Security, nicht? Mhm. Das ist das Thema die nachhaltige Chemie, diese beiden Cluster Casa und Resolve. Dann gibt es einen sehr experimentellen Cluster zusammen mit Dortmund im Bereich der Physik. Und wir haben gesagt, auch die Materialforschung, die hier sehr stark ist, auch ein Schwerpunkt. Das sind aber Dinge, wo man nur sagt, das haben wir. Das ist sowas, was ins Schaufenster stellen. Und das ist ja schon gefördert. Und dann muss man Potenzialbereiche definieren. Und da haben wir eigentlich geguckt, wo sind wir da eigentlich noch sehr gut? Und da hat sich eben doch vieles entwickelt an der Ruhr-Universität. Und wenn Sie sich diese vier Forschungsschwerpunkte anschauen, dann sind die schwerpunktmäßig sehr stark verankert in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Aber Sie haben ja vorhin schon gesagt, wir sind Top 10 in der Größe. Wir sind auch Top 10 in, nicht nur in den Ingenieur- und Naturwissenschaften im DFG-Ranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sondern auch in den Geisteswissenschaften.
Freut mich.
Auch in den Sozialwissenschaften. Und deswegen werden wir in einer zweiten Stufe sogenannte Potenzialbereiche entwickeln, wo wir Forschende zusammenbringen mit Potenzial, um auch das dann so aufzustellen, dass die dann in den nächsten Jahren sich zu einem Cluster entwickeln können. Da sind wir gerade dabei, reden mit vielen Forschenden. Das ist die zweite Stufe. Und die dritte Stufe, ich habe es ja vorhin gesagt, Zukunftskonzept für Universitäten. Da muss es natürlich, das muss für die ganze Universität sein und nicht nur für die Happy Few. Und deswegen gibt es dann auch einen Bereich, wo wir Innovationen der Lehre fördern werden. Das kommt auch den Studierenden zugute, wo wir Dinge wie Transfer intensivieren. Das ist ja auch ein Thema dieses Podcasts, wo wir auch so Themen anschauen, was ist die gesellschaftliche Verantwortung der Universität? Wie stellen wir uns auf? Wie gehen wir gerade mit Themen um, die Sie haben schon USA angesprochen, Demokratie, Citizenship, nicht? Wir sehen uns in der Verantwortung, dass wir ja auch die Bürgerinnen und Bürger hier bei uns haben und weiterbilden und ausbilden. Das sind Themen, die dann der gesamten Universität zugutekommen werden. Auch Internationalisierung, Diversität.
Ja,
das spielt auch eine Rolle bei diesem Antrag.
Das habe ich jetzt aus den Fragen der Mitarbeitenden und der Studierenden aus meiner Sicht erfreulicherweise entnommen, dass die nicht nur fachliche Fragen stellen, wie geht's da und dort weiter, sondern was macht das Leben an der Universität aus? Wie vernetzen wir uns mit der Gesellschaft? Wie finden diese Kommunikationsprozesse statt? Und dann lassen Sie uns doch vielleicht auch gleich zur Lehre kommen. Und da ist für viele das Top-Thema der KI-Einsatz.
Ja.
Da würde mich jetzt interessieren, wie sehen Sie den Einsatz in der Lehre auf zwei Seiten, also von Seiten der Studierenden einerseits, aber auch natürlich für uns als Lehrende. Ich kann mir nicht vorstellen, aber bitte korrigieren Sie mich, dass Sie eine Universität toll fänden, wo es nur noch irgendwelche Avatare und Plattformen gäbe und der persönliche Austausch fehlen würde.
Richtig. Also zunächst mal kann ich noch hinzufügen, dass bei unserem Exzellenzantrag, ohne jetzt in Details gehen wollen, KI so eine Art verbindendes Element sein wird. Das spielt nämlich in all diesen Forschungsthemen, das spielt natürlich auch in der Lehre eine Rolle. Und da sehe ich künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, das ist eine Methode, eine Technik, die man natürlich dann in ein Lehrkonzept mit einbauen muss. Ne? Das kann man nicht sagen, das geht nicht, dürfen wir nicht, machen wir nicht, sondern man muss das tun. Und da haben wir zum Glück mit Herrn Seiten und auch Frau Freitag und viele Leute hier, die sich damit intensiv beschäftigen, wie geht das? Wir hatten hier gerade vor 2 Wochen den größten Kongress in Deutschland zu KI in der Lehre. Und da sind wir wirklich dabei, jetzt zu überlegen, wie werden wir das in die Lehre einbauen, nicht? Und nutzen. Und ich persönlich bin der Meinung, ich bin ja nur nicht Prorektor für Lehre, sondern nur Rektor. Ich denke, dass man, KI ist ja nicht so, es ist ein Instrument, das man nutzen kann. Man kann es blöd nutzen. Wenn man da eingibt, schreiben Sie mal die Geschichte der Ruhr-Universität, dann kommt dann hoch, wurde als Bergbau-Universität gegründet. Die verwechseln das dann mit was anderem. Dann muss man natürlich auch ein bisschen Gehirnschmalz einwenden und man muss dann auch sagen, wie nutze ich das und wie nutze ich die Technologie? Für mich ist das, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben in grauer Vorzeit auf einer IBM-Schreibmaschine, ne?
Kugelkopf,
ne? Mit Korrekturband. Oh. Und dann kam plötzlich Computer. Das war dann ein Gamechanger. Das war disruptiv. Und genauso ist das auch mit KI. Wenn Sie fragen, was ist die Rolle der Universität in der Zukunft? Und da basiere ich das auch auf die Erfahrung der Corona-Zeit, ne? Ja. Da haben wir doch gesehen, gab es ja auch Leute, die haben gesagt, Universitäten können die Campi zumachen. Das wird alles online. Ja. Wir haben doch da gesehen, dass es ein wahnsinniges Bedürfnis gibt, die universitäre Gemeinschaft, das Campusleben, die Interaktion zwischen Menschen zu fördern. Und viele sind wieder zurückgekommen, gerne dazu. Und das hat eben doch diese Welt verändert. Ich glaube, dass 2 Dinge passieren werden. Erstens müssen wir realisieren an Universitäten, dass wir nicht mehr das Monopol auf Wissen haben. Ja, Früher war das so, da hat der im Mittelalter nicht, da hatte der Professor, waren ja alles Männer, der stand vorne und war der Einzige, der das Buch hatte, ne? Und der hat daraus vorgelesen, ne? Und ich muss gestehen, als ich im Gymnasium war, hatte ich auch noch solche Lehrer, ne? Und dann, jetzt hat sich das verändert. Jetzt gibt's Wissen überall. Wir haben nicht mehr dieses Monopol. Wir müssen aber dann eben das erkennen und zweitens dann eben andere Dinge tun auf dem Campus, ne? Also nicht soziale Verantwortung, Empathie, Praxis, Transfer, Dinge, die auch wichtig sind. Für mich gibt's einen wichtigen Begriff, das heißt Academic Citizenship. Was lernt man an der Universität fürs Leben? Ja, das sind Dinge, auf die wir uns kümmern müssen. Und ja, das können wir auch. Ja. Und müssen einfach akzeptieren, dass wir dieses Monopol nicht mehr haben.
Ja, ich finde das wesentlich wichtiger als früher, denn Präsenz, ja, das schätzen viele aber auch nicht mehr. Es ziehen sich auch viele zurück. Und wir müssen noch stärker auch Begründungsanlässe schaffen, Ereignisse schaffen, dass die Studierenden wieder zu uns kommen. Das ist kein Selbstläufer mehr in vielen Fällen. Das ist, glaube ich, wichtig und ist eine wichtige Nebenbedingung dafür, dass diese Interaktion auch wirklich zustande kommt.
Ja. Das ist eine Herausforderung übrigens für alle Universitäten, auch für die Ruhr-Universität. Ich bin ja nun während der Corona-Zeit gekommen, aber wir sind immer noch dabei, sozusagen die Wunden, die Corona gerissen hat, aufzuarbeiten. Wir tun das. Wir haben ja hier wieder dann neulich nochmal so ein Fest organisiert hier auf dem Campus. Solche Aktionen werden wir machen, tun. Na, es wird immer gefragt, warum gibt's dieses große Sommerfest nicht mehr? Na, das liegt zum Beispiel daran, dass uns der BLB, der Baubetrieb, verboten hat, auf dem mit 10.000 Leuten auf dem Dach des Parkhauses zu tanzen, weil sonst einstürzen würde. Das ist halt auch die Realität an der Ruhr-Uni. Aber wir sind dabei, das zu tun. Es gibt viele Angebote, die müssen wir stärker bewerben. Oft gibt es Angebote, die auch nicht genutzt werden. Ne, wir haben zum Beispiel ja im November die akademische Jahresfeier zur 60-Jahr-Feier. Da gibt es viele schöne Aktionen. Da spielt auch ein Professor aus der Informatik, der auch ein Jazzband hat. Das ist auch was für Studierende. Das sollte auch genutzt werden. Also wir machen viele Angebote, die sind oft nicht bekannt, aber wir würden das tun. Wir arbeiten jetzt auch intensiver mit den Fachschaften zusammen, auch mit dem ASTA, um das zusammen zu beleben. Das ist aber wichtig, eine Herausforderung, weil ich eben merke, wie Sie richtig gesagt haben, viele sind noch nicht, der Campus ist nicht wieder immer so bevölkert, wie er mal war, weil viele auch dann sagen, ich will das etwas flexibler gestalten.
Oder arbeite nebenbei auch und habe dann noch
andere. Und ein anderes Problem ist, dass wir sind ja am Rande der Stadt. Ne? Es gibt hier nicht eine Kneipenlandschaft in der Nähe, mit wenigen Ausnahmen. Deswegen sind wir dabei, übrigens mit anderen Hochschulen in Bochum, ein Gebäude, das 2027 live gehen wird, Haus des Wissens, das genau gegenüber vom Rathaus. Das werden wir auch bespielen für Bürgerinnen und Bürger, auch für Studierende, dass man auch in der Stadt eine Anlaufstelle hat.
Das ist gut. Und auch die Stadt sieht, aha.
Und die Stadt sieht und auch das zu dem Thema nochmal, was wir vorhin gesagt haben, Demokratie, autokratische Angriffe, undemokratische Dinge. Wir müssen auch in die Stadt rein und mit den Bürgern in Dialog gehen.
Nochmal speziell zu KI, vielleicht zwei Fragen nochmal auf den Punkt. Also Sie sind auch dafür, so wie man den Taschenrechner früher dann auch einsetzen durfte, dass man KI eben in Bachelor, Master und anderen Abschlussarbeiten nutzen darf?
Ja, das muss es Regeln geben, nicht? Und diese Regeln werden erarbeitet und aber prinzipiell ja, selbstverständlich.
Und zweite Frage vielleicht noch, wie kann die Ruhr-Universität, weil wir ja über Exzellenz sprachen, auch gerade was den KI-Einsatz angeht, an der Spitze spielen, denn das versuchen ja ganz viele.
Ja, da sind wir schon ganz gut, kann ich Ihnen sagen. Wie ich gesagt habe, dieses Zentrum um Herrn Salden für Didaktik in der Lehre, der ist zusammen mit Aachen, sind die für alle nordrhein-westfälischen Universitäten tätig, diese Dinge zu arbeiten, die Regeln zu arbeiten, auch die juristischen Rahmenbedingungen. Also da sind wir eigentlich, muss ich sagen, ganz gut dabei, weil wir uns eben nicht jetzt sagen, wir müssen jetzt nochmal die ganze Grundlagenforschung neu entwickeln. Wir sehen uns vor allem in der Anwendung für KI. Und darum geht es doch letztendlich.
Genau. Und da sind, was mache ich damit? Wie würde ich
das kritisch? Was sind die Spielregeln? Wie setzen wir das ein? Mhm. Also da läuft jetzt vieles und ist noch nicht abgeschlossen. Aber da sind wir eigentlich zusammen mit Aachen, sind wir hier in NRW schon ziemlich weit vorne. Gerade in der Anwendung für die Lehre.
Ja. Und für die Lehre und das Thema Präsenz noch eine Frage. Auf uns kommt der sogenannte Nulljahrgang zu.
Ja.
Auch aufgrund des demografischen Wandels und der Umstellung des Abiturs wieder. Wie gehen wir damit um?
Naja, also ich denke, das ist ja ein Fakt, dass das kommt. Wir müssen das natürlich bewerten. Jetzt ist es aber so, Sie wissen, ich habe lange in Niederlanden gearbeitet, da gibt es so einen Spruch, jeder Nachteil hat einen Vorteil. Der ist von Johann Cruyff.
Das ist alles für etwas Gutes, meine Oma, ja.
Ja, genau, aber das ist nicht nur die Oma. Wir müssen ja bedenken, dass wir in NRW die schlechteste Betreuungsrelation haben von Lehrenden zu Lernenden. Und vielleicht ist das mal ein Experiment für ein Jahr, um zu schauen, ob das auch einen positiven Einfluss hat. Gerade auf die Dinge, die wir besprochen haben, das Miteinander auf dem Campus, erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir sind natürlich nicht nur im Bereich der Exzellenzstrategie damit beschäftigt, dass wir auch Studierende aus anderen Regionen und Ländern anziehen können. Denn wir haben mal so eine Heatmap gemacht, wo unsere Studierenden herkommen. Mhm. Also rot ist ganz viele und da wird es hinter Dortmund schon ein bisschen rosa. Ne? Und ich denke, dass wir ein großes Potenzial haben, Studierende nicht nur aus Deutschland, aber eben auch aus anderen Ländern anzuziehen. Und wir sind gerade dabei, auch im Rahmen unserer Internationalisierungsbestrebungen da neue Kanäle zu eröffnen. Und wir haben ja ein großes Projekt aufgelegt, das heißt Study at RUB, nee, RUB darf ich nicht sagen, RUB heißt das, Study at RUB, um genau zu gucken, was können wir mehr bewerben, wie können wir, also wir müssen uns, glaube ich, realisieren, das war ja hier die Ruhr-Uni, das war die erste Uni, da kamen die Studenten einfach mal so, weil hier jetzt eine Uni war, ne? Jetzt haben wir natürlich mehr Konkurrenz. Es gibt diese reduzierten Jahrgänge. Jetzt müssen wir uns halt mehr anstrengen. Aber ich glaube, da ist noch unglaublich viel Potenzial.
Und Anstrengung dient ja auch dazu, dass man mal neue Dinge entwickelt. Und das war ja immer Markenkern. Auch
neue Dinge entwickelt. Das heißt, ne, und unser Projekt in diesem Exzellenzwettbewerb, der heißt ja Innovation Lab. Ne? Also das gilt natürlich auch für diese Dinge.
Dritter Bereich, Wissenstransfer. Wir haben Aktivitäten in der World Factory, Startup Center beispielsweise. Wir haben die BRIC Startup Alliance. Können Sie bitte dazu ein bisschen was sagen, was sich da getan hat, welche Rolle das spielt?
Ja, also zunächst mal gibt es ja schon viele Aktivitäten zum Transfer. Es gibt Transferleitbilder, wir haben Inkubatoren, sehr erfolgreiche. Wir sind übrigens im sogenannten Gründungsradar auf dem 6. Platz in Deutschland der gründungsaktivsten Universitäten und haben uns kontinuierlich in diesem Bereich entwickelt. Und das ist eben auch dieses Startup Center World Factory, dass das hier etabliert wurde und gerade auch auf diesem Campus Mark 517, altes Oppengelände, ikonische Lokalität, sehr aktiv arbeiten. Das läuft sehr gut. Und jetzt haben wir gesagt, Stichwort wieder Allianz Ruhr, dass im Rahmen dieser Universitätsallianz es viele Projekte gibt. Und wir haben uns auch hier mit im Transfer zusammengetan. Weil wir glauben, auch im Transfer ist kritische Masse wichtig. Ne? Nicht, dass jeder irgendwo ein Türchen hat und ein Häuschen, wo einer reingeht und der was verkaufen will oder kaufen will, sondern dass man das gemeinsam darstellt. Und deswegen haben wir zunächst mal eine gemeinsame Transfer-GmbH gegründet. Es gibt eine GmbH für Transfer zwischen den drei Universitäten. Das ist ein Unikat in Deutschland. Das gibt es auch nicht in Berlin oder in München. Und wir haben uns dann einem Wettbewerb gestellt. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Exzellenzwettbewerb für Transfer. Der hieß Exist, wo man gesagt hat, na, Transfer, das könnte ja, ne, der Uni macht mehr Forschung, Lehre und Transfer, aber man braucht ja auch Partner aus der Wirtschaft. Wir haben uns dann zusammengetan mit zwei wichtigen Partnern, mit der RAK-Stiftung. Die RAK-Stiftung ist eine Stiftung, die gegründet wurde im Rahmen des Kohleausstiegs und mit erheblichen Mitteln versehen ist, die sich damit bemüht, das Ruhrgebiet neu aufzustellen, mit dem sogenannten Initiativkreis Ruhr, das sind die 70 größten Unternehmen, die hier tätig sind, und haben dann eine Initiative gestartet mit einem Spin-off dieser RAK-Stiftung, die heißt BRYCK, B-R-Y-C-K, ja, sollte wahrscheinlich modern klingen, also BRYCK, und haben uns dann mit diesen beiden Partnern ins Rennen begeben für diesen Wettbewerb. In diesem Wettbewerb sollten die 10 national wichtigsten Startup-Sender prämiert werden. Und haben wir gewonnen, da sind wir einer von den 10. Ja,
schon Erfolg,
und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Da gibt es auch Geld, ne, in erheblichem Maße. Und das wollen wir ausbauen. Und ein wichtiges Element dieser Initiative ist, dass wir auch das Studium, die Ausbildung über Entrepreneurship erweitern wollen. Im Prinzip soll das unsere Vision, alle Studierende Zugang haben zu dem. Und nicht jeder wird ein Entrepreneur, aber es ist gut, da mal dran zu riechen und das mitzumachen. Das hatten wir auch in Maastricht, wo ich war, so gemacht. Da musste zum Beispiel, wir hatten einen Studiengang biomedizinische Wissenschaften, da mussten alle Studierende als Teil des Bachelors einen Businessplan schreiben.
Mhm. Und haben wir auch solche
Dinge Module. Haben sie auch, mhm. Ne, solche Module, und das eben weiter auszubreiten, weil ich glaube, das gehört auch dazu zu einer universitären Laufbahn, dass man daran auch mal geschnuppert hat.
Ja.
Und die da wirklich Feuer fangen, die können dann ganz weit kommen.
Rein in die Höhle der Löwen sozusagen. Genau. Und jeder, der möchte, kann. Das ist ja die gute Botschaft.
Ja.
Und viel mehr als früher wollen das auch. Also früher hatte man ja mehr so eine Tendenz auch auf bestimmte, gerade auch Großkonzerne im Ruhrgebiet orientiert. Ja. Heute sind ja auch Studierende viel eher bereit, was Eigenständiges zu machen. Ja.
Das ist auch übrigens das Bild der Universität, das wir verändern müssen, nicht nur in der Gesellschaft, dass man denkt, alle, die an der Universität sind, die bleiben da auch ewig und forschen und lehren. Das tun einige, aber das ist eine einprozentige Zahl.
Ja, ja.
Die meisten Menschen, die hier das durchlaufen, die gehen ja nachher ins öffentliche Leben, in die Wirtschaft, und denen muss man auch solche Instrumente an die Hand geben.
Mhm. Kommen wir vielleicht nach diesen drei Bereichen zur Steuerung all dessen, zur Steuerung der Universität. Frage jetzt des Ökonomen, mit welchen KPIs, also mit welchen Kennzahlen, Kennziffern, lenken Sie diese Institution primär? Worauf gucken Sie da?
Naja, wir schauen natürlich unsere Kernbereiche sind natürlich Forschung, Lehre, Transfer zunächst mal. Forschung können Sie gut messen, nicht? Da gibt's KPIs, wir wollen
Drittmittel
erhöhen, den Forschungsoutput erhöhen, in den Forschungsrankings höher steigen. Wir sind jetzt im DFG-Ranking, das ist das deutsche Forschungsranking, sind wir auf dem 16. Platz, und unser KPI ist Top 15.
Mhm.
Also das werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr, werden wir die Marke reißen, ne? Und wir haben einen sogenannten strategischen Plan, wo das auch sehr gut, der ist auch, steht übrigens auch online, kann man sich angucken. Dann der Lehre natürlich, dass wir die Zufriedenheit der Studierenden erhöhen wollen, aber auch, das ist eben ein Thema, Abschluss in der Regel, Studienzeit, Abbrecherquote. Mhm. Da, was wir eben sehen, dass unsere Studierenden, die ja oftmals aus nicht sogenannten nicht klassischen Akademikerfällen kommen, einfach ein bisschen länger brauchen, aber am Ende die gleich guten Abschlüsse machen. Ne? Das ist auch ein KPI. Und im Transfer natürlich, dass wir in diesen Rankings, in dem Output, also wir haben zum Beispiel uns im Rahmen dieser Initiative im Bund besprochen, dass wir die Zahl der Ausgründungen deutlich steigern wollen. Mhm. Da gibt's ganz klare Zahlen. Mhm. Dann gibt's aber noch andere KPIs, und das ist, ich nenne es mal Kultur an der Universität, Zufriedenheit. Das sind eher so Dinge, die man qualitativ messen nicht will. Und da wollen wir natürlich nicht die Leute mit weiteren Fragebögen belassen. Aber zum Beispiel KPI ist, dass wir die Dinge, die wir behaupten, dass wir diese auch überprüfen lassen. Und was vielleicht nicht viele wissen, wir haben zum Beispiel ein Diversity Audit durchlaufen, dass man Gutachter drauf gucken lassen, wie ist eigentlich euer Diversitätskonzept, mhm. oder das Thema familienfreundliche Hochschule. Also wir wollen halt, das ist auch ein KPI, dass ich finde, das heißt ja immer, you don't have to talk the talk, but also walk the walk, dass auch Leute überprüfen, dass die Dinge, die wir sagen, auch stimmen. Ne, das ist auch etwas, was wir tun.
Mhm. Und manchmal geht der Blick ja, wenn von Attraktivität die Rede ist, gerade auch hier auf die Forschenden, auch auf die Studierenden. Aber wir haben ja auch einen erheblichen Bereich der Mitarbeitenden in Verwaltung und Technik, die wir nicht vergessen dürfen.
Absolut.
Und wie kann man die RUB vielleicht auch, weil wir ja den demografischen Wandel haben, noch attraktiver machen, auch für diese Gruppe?
Also das ist ganz wichtig, ne? Und dazu haben wir Begriff der Talententwicklung, und Talent ist hier jeder, ne? Das ist nicht Studierende und Forschende, sondern wir müssen auch schauen, dass Mitarbeiter in Verwaltung und Technik sich auch entfalten können, entwickeln können. Ne? Wir sitzen hier gerade unter dem Audimax
ja.
Und wir sind falsch gelaufen und sind in einen Bereich gekommen. Es gibt hier ganz viel Auszubildende. Wir sind doch ein großer Ausbilder, ne? Und auch diese Menschen müssen sich fühlen können als Teil dieser Gemeinschaft. Und das ist mir immer ganz wichtig. Ich sage immer, ich wurde früher mal gefragt, wer sind die wichtigsten Leute an der Uni? Und ich habe gesagt, das sind die Pförtner. Weil das ist die Visitenkarte, wenn man reinkommt. Ne? Und das sind die wichtigsten Menschen. Und wenn ich mal denke, hier die ganzen Hausmeister, die Techniker, die diese Universität, die ja gelegentlich auch mal etwas bröckelt oder wo es reinregnet, an dem halt. Ohne die könnten wir es gar nicht machen.
Ja, ja.
Ne? Und das muss man, glaube ich, immer wieder sagen, und das muss man auch ausreichend wertschätzen.
Es darf keine zwei oder drei Klassen gesetzt
werden. Nein.
Ich glaube, das muss man deutlich
machen. Und deswegen ist auch nochmal die Message bei diesem Exzellenzwettbewerb, Das ist kein Elite-Wettbewerb. Das ist kein Wettbewerb, wo dann einige eine teure Kaffeemaschine kriegen. Oder früher haben wir mal gesagt, in der Charité-Verlauf, es gibt gerade Bereiche, da gab es dreilagiges Toilettenpapier. Das darf natürlich nicht so sein. Und deswegen ist unser Interesse, dass wir diesen Push zur Exzellenz, ob wir jetzt gewinnen oder nicht, dafür nutzen, um auch die Wunden, die Covid geheilt haben und auch andere Probleme hier doch zu überwinden.
Aber dann kommen wir nochmal zu einem ganz zentralen Problem, weil all diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, erfordern Investitionen oder ganz schlicht gesagt Geld.
Ja.
Und es ist ja letztlich auch wie im Fußball. Man kann mit Geld nicht alles verbessern, aber ohne das geht's eben auch nicht ganz. Glauben Sie, dass die Politik willens und in der Lage ist, auch wirklich aktiv zur Lösung dieser Probleme beizutragen? Denn man hat doch schon etwas den Eindruck, dass immer wenn von Bildung die Rede ist, wird natürlich gesagt, wie wichtig das auch gerade in Deutschland sei. Aber wenn es dann zu den konkreten Haushalts- und Budgetrunden kommt, dann haben die Universitäten häufig schlechte Karten.
Das ist so. Und das ist übrigens möglicherweise auch ein Versäumnis unserer mangelnden Positionieren in der Politik und der Öffentlichkeit. Denn wenn über Bildung gesprochen wird, dann denkt man natürlich an Schulen und Kindergärten, die auch sehr, sehr wichtig sind. Und an die Universitäten denkt man ganz zuletzt. Ne? Es ist ja so ein On-Dit, dass man sagt, wenn neue Kabinette zusammengestellt werden, wird das Dossier Wissenschaft als letztes besetzt. Das hat man jetzt aber nicht ganz gut gemacht, sogar noch mit Raumfahrt im Bund und so weiter. Und wir haben auch eine sehr gute Wissenschaftsministerin hier in NRW. Also das ist so, aber das ist ein Problem. Und wenn man gerade die heutige Entwicklung anschaut, es wird sehr viel natürlich in Verteidigungsausgaben, Mobilität gegeben.
Sehr viel.
Die Frage, ich sehe das so, man darf deswegen nicht die Flinte ins Korn werfen. Man muss schauen, was kann man selber tun, im Sinne A nochmal seine Mission deutlich klar zu machen.
Wir haben eine Bringschuld, sagen Sie, oder?
Ja, wir haben auch eine Bringschuld. Wir können uns nicht sozusagen nur in der Rolle der Klagen sehen. Und müssen auch zeigen, dass wir es können, müssen aber darauf hinweisen, wo unsere Probleme sind. Und natürlich haben die Universitäten zu wenig Geld. Man schaut sich die Infrastruktur an, es sind weitere Kürzungen am Horizont, aber ich bin da auch aktiv in Diskussionen mit der Politik und hatte auch mal mit einem Politiker, ich nenne mal keine weder Namen noch Partei, der hat dann gesagt, wir müssen uns überlegen, geben wir jetzt mehr Geld an die Universitäten oder müssen wir mehr Polizeiautos kaufen? Ich habe dem dann gesagt, wenn sie den Universitäten jetzt weniger Geld geben, dann müssen sie bald ganz viele Polizeiautos kaufen, weil wir eine wichtige Rolle auch für die Gesellschaft
spielen. Kommen wir jetzt zum Ausgangspunkt eigentlich auch
zurück, oder? Ja, man muss überlegen, wir sind Arbeitgeberinnen und zwar große und wir haben hier diese 40.000 Menschen, die hier sind. Das ist unsere Familie, für die sind wir da, ob das Studierende sind oder wo die auch sind. Und wenn man das einschneidet, dann mache ich mir schon Sorgen, gerade nochmal Stichwort USA. Aber wir müssen da auch eben die Debatte suchen und uns nicht verstecken und vor allem nicht aufgeben. Ich sehe das mal so als Rektor, ich bin hier auf einem Segelschiff, hoffentlich noch am Steuer, und wir segeln hart am Wind, aber wir müssen segeln. Wir können jetzt nicht die Segel streichen.
Und im Bild zu bleiben, da muss die Crew auch zusammenhalten.
Die Crew.
Also die Unis insgesamt. Ja. Man darf sich da aber auch nicht gegenseitig ausspielen lassen, oder?
Naja, wenn jeder mal anders hinrudert, fährt das Schiff nicht.
So.
Ne? Also das ist so mein ich bin nie in der Marine oder so, aber das Segelschiff ist für mich ein Bild. Das zweite Bild ist, und das passt sehr gut zu Roni, das ist der Tanker.
Ja.
Und wenn sie da an Deck stehen und Steuerrad umlegen, dann sehen Sie das gar nicht, wie der Kurs sich verändert. Und Sie müssen halt schaffen, und deswegen braucht man den langen Atem, dass Sie am Ende der Reise zurückgucken und sehen, dass Sie doch eine Kurve gefahren sind, und zwar in die gute Richtung.
Also ein Tanker braucht er, bis er in Bewegung kommt, aber wenn er mal fährt, dann fährt er
ja.
Und das kann man ja der Universität nur wünschen. Ich habe noch zwei, drei persönliche Fragen, wie immer am Schluss. Sie haben in Heidelberg Humanmedizin studiert, hatten dann Lehrstühle unter anderem für Pharmakologie. Was hätte Sie sonst noch gereizt? Was wäre eine Alternative dazu gewesen? Oder war das Einzige, für das Sie gebrannt haben?
Ich wäre beinahe mal Schauspieler geworden und habe das auch in der Schulzeit gemacht und durfte das dann nicht von meinem Vater, der gesagt hat, ich muss
brotlose Kunst,
oder? Brotlose Kunst, also der Klassiker, das war 70er Jahre,
ja, ja.
80er Jahre, brotlose Kunst und habe trotz aus dieser Zeit eine hohe Affinität für Bühnenkunst, also Oper und Schauspiel mitgenommen. Und vielleicht ist ja so, und ich war ja durchaus auch relativ erfolgreich in der Wissenschaft. Warum bin ich, vielleicht bin ich deswegen auch in diese Präsidenten-Rektoratsrolle geschlüpft, weil da ist man ja, da hat man auch das Gefühl, immer auf einer
Sie steht auf einer Bühne.
Ja, genau, ne, insofern ist da vielleicht weil ich hätte auch mir wunderbar vorstellen können, weiter eben meine Wissenschaft weiterzumachen. Ich hatte ja dann auch immer Lehrstühle und habe mich da auch sehr intensiv und sehr gerne mit beschäftigt. Aber mich hat das dann irgendwann gereizt, dieses Komplexe, und die Bühne vielleicht, die dann auch eine Rolle spielt.
Mhm. Warum haben Sie sich dann 2021 in Bochum beworben?
Also erstmal bin ich gefragt worden. Ich hatte nicht vor, mir in Bochum. Also zunächst mal habe ich eine Bochumer Vorgeschichte. Ich hatte schon einen Ruf in Bochum 1996 auf den Lehrstuhl für Pharmakologie in der medizinischen Fakultät und habe da auch verhandelt und saß da in MA in meinem zukünftigen Büro. Und dann kam in diesem Büro ein Anruf aus Berlin, dass ich da auch einen Ruf hin hätte, und habe dann, weil das eine viel bessere Ausstattung war, bin nach Berlin gegangen. Und das Witzige ist, dass ich, als ich jetzt hier ankam als Rektor, Herr Eisel, der damals Prodekan war, mich begrüßt hat, da hast du es endlich noch geschafft. Ne? Und das ist der erste Punkt. Und zweitens, ich hatte gar keinen Grund, aus Maastricht wegzugehen. Ich habe da auch noch ein Haus und wohne da am Wochenende. Und bin dann angerufen worden. Und das war in so einer Zeit, wo, wenn man 10 Jahre Präsident oder Rektor ist, das war irgendwie so, ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt vieles gemacht, mir fehlt nicht mehr so ein, was ich noch machen könnte. Und dann kam bei mir so der Gedanke auf, warum nicht? Und dann der zweite Gedanke, das war jetzt etwas, ich dachte, ich habe jetzt in den Niederlanden gesehen, wie eine moderne Universität funktioniert und viele Dinge anders sind als Deutschland. Und da war mein Ehrgeiz, vielleicht, ob es mir gelingen könnte, einige dieser Dinge auch nach Deutschland zu importieren. Das waren so die beiden Gründe.
Ja, und hat Sie hier irgendetwas positiv überrascht? Wenn ja, was? Und was hat sich als deutlich schwieriger herausgestellt, als Sie es erwartet
haben? Also, was mich positiv überrascht hat, sind die Menschen hier an der Ruhr-Uni. Ich finde die, und ich kenne viele Universitäten auch in Deutschland, es ist eben doch so ein Spirit, das hat mit dieser Kultur zu tun. Ich komme auch aus einer Kohleregion, aus dem Saarland.
Ja.
Und das finde ich extrem ansprechend im Vergleich zu anderen Städten. Das sind Leute, die freundlich sind, offen, kollegial, mit denen man auch Dinge, auch mal nicht immer nur positive Dinge besprechen kann, die darauf eingehen. Das hat mich eigentlich sehr bestätigt in dieser Situation, dass ich mich hier sehr wohlfühle, auch bei den Menschen, egal auf welcher, wo die arbeiten, ob die Studierenden sind. So. Und das, was mich sozusagen eher im Sinne des Kulturschocks,
ja,
dass in Deutschland ist viel schwieriger, an Universitäten Dinge zu bewegen. Ich werde immer gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Deutschland und den Niederlanden. Und ich sage immer, in Deutschland ist alles verboten, was nicht explizit erlaubt ist. In Niederlanden ist umgekehrt. Ne? Das ist alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Das heißt nicht, dass man illegale Dinge tut, aber es gibt mehr Ermessensspielraum. Was ich eben schwierig finde, wir sind ja als Universitäten Teil der sogenannten öffentlichen Verwaltung. Und da gibt es sowas, was in diesen Bereichen spielt, ob das jetzt eine Uni ist oder andere Dinge. Es geht auch nicht nur um Verwaltung, es geht um die ganze Kultur. Hm. Man hat so ein hohes Sicherheitsgefühl. Kein Fehler machen.
Regeln,
es gibt viele Regeln.
Ne?
Es gibt, ja, in Niederlanden gibt es auch Regeln, aber es gibt immer auch Ausnahmen.
Ja, ja. Ne?
Und ich kann Ihnen eine doch Geschichte erzählen, die mich sehr persönlich bewegt hat. Ich war ja, als ich Präsident in Maastricht kam, da auch ein Schwung syrischer Flüchtlinge. Und da war auch ein junger Mann bei mir, der hat Medizin studiert in Syrien. Der hatte gute Noten. Er sagt, ich komme ja nicht ins Medizinstudium und niemand besteinigt mir, dass ich das darf. Und ich habe damals im Sinne eines Ermessensspielraums, den ich hier nicht hätte, einfach, weil das muss ja ein Prüfungsamt entscheiden, habe ich das geschrieben, jawohl. Und dann kriege ich aus heiterem Himmel vor einem halben Jahr eine Mail von jemandem, an dessen Namen ich mir gar nicht erinnere. Und der sagt, Herr Paul, Sie haben mir das Leben gerettet. Sie haben damals das Recht interpretiert. Ich habe daraufhin einen Studienplatz an Leiden bekommen in der medizinischen Fakultät und ich bin jetzt als Postdoc angenommen an die University of Cambridge. Und Toll. Ohne Sie hätte ich das nie erreicht.
Toll.
Hm. Und solche Geschichten, die bewegen mich dann auch wieder, A, zu sehen, was ich hier ganz gerne anders hätte, aber bewegen mich immer, dass man es immer wieder versuchen muss. Und deswegen gebe ich es nicht auf.
Unsere Studierenden stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben, sei es in die akademische Welt, Sie haben es gesagt, oder eben viele in Unternehmen, in andere Institutionen. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch zukünftig beruflich behaupten zu können?
Na, ich glaube, es heißt ja immer, man sagen Sie mal, wofür ist die Universität da? Ne? Und dann habe ich zwei Worte, denken lernen. Nicht? Und dieses Denken lernen in einem Kontext einer Universität, im Bachelor, Master oder danach, dass diese auch seine Meinung sagen können, darstellen können, präsentieren können, auch mit Respekt aneinander zu begehen, das sind ganz wichtige Dinge in einem Beruf und auch den anderen Bereich Teamarbeit, Zusammenarbeit. Das sollte man mitnehmen, mit aufrechtem Gang durchs Leben gehen. Und auch natürlich jenseits seiner Disziplin auch nach wie vor sich für andere Themen zu interessieren, Offenheit zu haben für Herausforderungen. Das, glaube ich, kann man an der Universität lernen. Und das versuchen wir auch natürlich in der Interaktion mit den Studierenden dort mitzugeben.
Letzte Frage, die eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern wie immer bitte um Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über Wandel oder eben Transformation gesprochen. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation, die Möglichkeit, die Gesellschaft auch in krisenhaften Zeiten positiv zu verändern.
Dann, lieber Herr Paul, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir heute Ihre Erfahrungen zum Wandel auch an der Uni mal einfangen durften. Man merkt, wie Ihr Puls häufig hochgeht bei diesen Themen. Aber ich glaube, das ist einfach die Voraussetzung dafür. Denn wenn man für die Dinge nicht mehr brennt, kann man sie auch nicht bewegen. Herzlichen Dank und ich freue mich auf den weiteren gemeinsamen Weg für unsere Universität. Reden wir gut von der Universität.
Danke, das tue ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.